Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe heute extra zum Feier des Tages eine grüne Krawatte angezogen, weil Daniel seinen Petersilien-Hochzeitstag feiert. Viel Spaß. Das war ein unbewusster Grund. Der wahre Grund ist natürlich, weil wir Ostern feiern. Und Ostern ist ein Fest der Hoffnung. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und ich habe mir gedacht, ich frage euch mal, warum feiern wir eigentlich Ostern? Ruft mal rein, warum feiern wir eigentlich Ostern?
Weil Jesus auferstanden
ist. Und warum feiern wir, dass Jesus auferstanden ist?
Weil er unser Herr ist, unser Gott, unser Retter, unser Richter und unser Anwalt.
Da hat jemand die erste Frage des Heiligen Katechismus gut auswendig gelernt. Nein, sorry. Ja, genau.
Das ist meine Empfindung.
Ja, sie entspricht tatsächlich ziemlich genau der ersten Frage vom Heidelberger Katechismus. Richtig cool, dass das einfach so passt. Ja, weil Jesus unser Herr und Retter und weil, was hast du alles noch gesagt?
Unser Anwalt, unser Richter.
Unser Anwalt, unser Richter und Retter, Fürsprecher ist. Ja, aber was bringt mir das? Was bringt mir das alles, was Jesus ist?
Leben,
Freiheit. Ja, aber was ist Leben?
Ein Leben in Freiheit.
Und was ist ein Leben in Freiheit?
Ein Leben mit Gott.
Ein Leben mit Gott. Und was ist ein Leben mit Gott? Man könnte immer weiter fragen. Ne? Vielleicht kennt ihr das von Kindern,
ja.
Die immer fragen, ja, was ist das? Und was ist das? Und was ist das? Und die wollen wirklich auf den Grund gehen. Was ist das eigentlich? Und worum geht es eigentlich? Ja, wir feiern Ostern, wir feiern die Auferstehung, wir feiern das Leben. Doch was ist Leben? Und wo war ich vor dem Leben? Im Bauch meiner Mutter und davor? Und wo werde ich hingehen nach dem Leben? Das sind echt so banale Kinderfragen und trotzdem nicht ganz einfache Fragen. Das sind schwere Fragen. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viel? Das ist ein Buchtitel von einem Philosoph, der diese Frage auf den Grund gehen möchte. Existenzielle Fragen, die uns beschäftigen. Warum lebe ich überhaupt? Und was ist das wahre Leben? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Und er sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Johannes 11, 25. Ja, in den letzten vier Gottesdiensten, wir haben es schon gehört, haben wir die Gottesknechtslieder angeschaut. Prophezeiungen auf Jesus hin, die sich in Jesus erfüllt haben. Und Daniel hat einen Text vorgelesen und ich mache einen kurzen Rückblick auf Karfreitag. In Karfreitag ging es darum, warum musste Jesus sterben? Vers 4 heißt es, er musste sterben, um unsere Krankheiten zu tragen. Vers 4 nochmal, um unsere Schmerzen auf sich zu laden. Vers 5, er wurde durchbohrt wegen unserer Schuld. Vers 5, er wurde gequält wegen unseren Sünden. Vers 5, damit wir Frieden haben, hat er den ganzen Schmerz auf sich genommen. Vers 5, durch seine Striemen werden wir geheilt. Vers 6. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Vers 8. Strafe und Schuld traf ihn. Vers 11. Unser Vergehen hat er auf sich geladen. Vers 12. Und er hat die Sünden vieler getragen. In den ganzen zehn Hinweisen, zehn Dingen, werden zwei Dinge angesprochen. Einerseits unsere Gebrochenheit, unsere Sterblichkeit, unseren Schmerz und andererseits unsere Sünde. Er hat beides getragen, unsere Gebrochenheit und unsere Schuld. Und heute soll es darum gehen, warum ist Jesus auferstanden? Jesus ist auferstanden, damit wir ihm, wenn wir ihm vertrauen, neues und wahres Leben bekommen. Doch was heißt das genau? Wusstet ihr, dass in Jesaja 53, dem Text, den wir gehört haben, nicht nur von dem Tod Jesus die Rede ist, von seiner Auferstehung, dass es Hinweise gibt, dass Jesus auferstehen wird? Bevor ich jetzt da reingehe in diesen Text, wollen wir noch gemeinsam beten. Jesus, du bist gekommen, damit wir das wahre Leben finden. Herr, zeig uns neu auf, was dieses wahre Leben ist. Lass uns erkennen, warum du auferstanden bist und was mir das bringt, hier und heute und jetzt. Amen. Ja, in dem Text von Jesaja 53 wird dreimal erwähnt, dass Jesus, der Gottesknecht, nicht nur sterben wird, sondern auch auferstehen wird. Es ist nicht ganz so eindeutig, aber wenn man reingeht im Text, dann sieht man das. Ich möchte es erwähnen. In Vers 10b, da heißt es, wenn er, der Gottesknecht Jesus, sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er sein Leben verlängern. Also wir lesen hier, nachdem er stirbt, wird er sein Leben verlängern. Damit ist ein Hinweis auf die Ewigkeit gegeben. Jesus, der den Tod überwindet, durchbricht, der wird ewiges Leben haben. Er wird das Leben erweitern. Er hat den Tod besiegt. Er wird auferstehen und es wird niemand mehr geben, der ihn hindert. Tod, das was Leben verhindert, wird nicht mehr sein. Die zweite Erwähnung, auch im Vers 10b. Und er wird seine Nachkommen sehen. Ja, sehen kann man nur, wenn man lebendig ist, was aktiv ist. Jesus wird nach seinem Tod seine Nachkommen sehen. Die dritte Erwähnung ist in Vers 11a. Nach seiner Seelenqual wird er sehen und zufrieden sein. Hier ist gemeint, dass er die volle Zufriedenheit und Genugtuung sehen wird. Nach dem ganzen Leid wird er sehen, wofür sich das gelohnt hat. Ja, er wird auferstehen und leben und er wird sehen, warum sich das Ganze gelohnt hat. Ich möchte mit diesen drei Hinweisen auf drei Aspekte des Lebens eingehen, wie Gott es versteht, wie Gott sich Leben gedacht hat. Der erste Aspekt ist die Seinsdimension. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du ein Nachkomme Gottes bist. Das ist keine Handlung, sondern das ist ein Zustand. Wenn du ihn als Herr und Erlöser angenommen hast, dann wirst du ein Kind Gottes sein. Das ist die Sein-Dimension. Der zweite Aspekt, die Lebensdynamik. Jesus ist gestorben und auferstanden, um Leben zu verlängern. Man könnte auch sagen, um Leben zu erweitern oder um lebendiger zu machen, um mehr Leben zu bringen. Hier steckt diese Dynamik dahinter, durch die immer mehr Leben in unser Leben reinkommen soll. Der dritte Aspekt, das ist der Lebenssinn. Wir Menschen, wir haben fünf Sinne. Und diese fünf Sinne, die ermöglichen uns, in die Außenwelt zu blicken. Sie ist eine Öffnung in die Außenwelt, in die Welt außerhalb unseres Selbst. Und der Lebenssinn hat ganz viel mit diesen fünf Sinnen zu tun. Und die Bibel sagt, dass unser Lebenssinn ist, nach der ganzen Seelenqual Zufriedenheit zu erlangen, zu sehen und Zufriedenheit zu erlangen. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du die vollste Zufriedenheit in ihm erlangen kannst. Erstens Seinsdimension, zweitens Lebensdynamik und drittens Lebenssinn. Die Seinsdimension. Das Leben, das ist eine Gabe. Es ist ein Geschenk. Niemand von euch hat sein eigenes Leben bewirkt. Dein Vater und deine Mutter, sie haben dich gezeugt. Du konntest nichts machen, du konntest es nicht verhindern. Leben ist zunächst mal einfach ein Zustand. Jeder fragt, was ist denn Leben? Ist jemand, der lebt? Doch diese Frage greift ja noch tiefer. Wer ist denn derjenige, der fragt, wer bin ich? Der Philosoph Søren Kierkegaard hat schon vor 200 Jahren in seinem Meisterwerk der Begriff Angst, die moderne Selbstsuche, gekennzeichnet. Dort schreibt er, dass der Mensch daran verzweifelt, sich selbst zu sein. Der Mensch verzweifelt daran, sich selbst zu sein. Und gleichzeitig verzweifelt der Mensch auch daran, nicht sich selbst sein zu wollen. Er verzweifelt auch daran, nicht sich selbst zu sein. Wenn wir nicht wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann sind wir auf der Suche nach unserem Selbst. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Das heißt, wir wollen, dass unser Selbst Wirklichkeit wird. Doch gleichzeitig wollen wir eben nicht, dass wir so sind, wie wir in Wirklichkeit sind. Wir färben unsere Haare, wir operieren unseren Körper, wir verstellen unser Wesen, wir ändern unseren Namen, wir erfinden uns ganz neu. Und ja, die Gesellschaft und wir gegenseitig ermutigen uns, erfinde dich neu. Wir wollen unser eigenes Leben selbst entwerfen. Und genau daran verzweifeln wir. Warum? Weil das Leben eben kein Selbstentwurf ist. Und weil jeder Selbstentwurf, den wir machen, uns niemals zufriedenstellen wird. Das Leben ist kein Selbstentwurf, sondern eine Gabe, ein Geschenk. Und hinter dieser Gabe steckt ein Geber, derjenige, der das Leben geschenkt hat. Gott selbst, der dich dir selber schenkt. Wenn du das Leben als Gabe begreifst, dann kannst du annehmen, wer du bist und was du hast. Und du weißt, es gibt einen guten Grund, warum ich bin. Dahinter steckt ein Geber, der mich gemacht hat. Du musst nicht mehr dem nachjagen, was du nicht bist und was du nicht hast. Weil du gefunden hast. Beziehungsweise, weil du gefunden wurdest von Gott selbst. Die ewige Selbstsuche wird dann zum Ende kommen. Wenn du dein Leben als Gabe begreifst, als Gabe Gottes, dann bist du endlich angekommen. Nicht bei dir selbst, sondern bei Gott. Und wenn du dein Leben als Gabe Gottes begreifst, dann musst du dir nicht mehr die Frage stellen, was hat das Leben mir zu bieten? Sondern wirst du vielmehr dir die Frage stellen, wie möchte Gott eigentlich durch mein Leben in diese Welt wirken? Er hat mich ja gemacht. Und es hat ja einen guten Grund. Es gibt eine Bestimmung. Es gibt einen Auftrag. Es gibt einen Zweck. Er hat sich dabei was gedacht. Was will er eigentlich durch mich bewirken in dieser Welt? Das Leben ist sein. Es ist eine Gabe von Gott. Nimm dein Leben als eine Gabe Gottes an. Die Lebensdynamik. Dein Leben soll verlängert werden. Es soll erweitert werden. Es soll lebendiger werden. Hier steckt eine aufblühende Kraft dahinter. Leben bedeutet nicht einfach nur dahin vegetieren, sondern es bedeutet jeden Tag etwas lebendiger werden. Ihr dürft mich hier nicht falsch verstehen. Wir werden älter und wir werden immer gebrechlicher. Wir werden nicht unbedingt aktiver und vitaler. Wenn ich von lebendiger rede, meine ich nicht, dass wir immer mehr vitaler werden und immer jünger werden und immer mehr können, sondern ich meine, dass das wahre Leben in uns zunimmt. Und was ist das wahre Leben? Jesus behauptet von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das wahre Leben. Und wenn Leben in uns zunimmt, dann nimmt Jesus Christus in unserem Leben zu. Wenn ich lebendiger werde, dann wird Jesus in mir immer mehr lebendiger. Und Gott möchte, dass dein Leben immer lebendiger wird. Gott möchte, dass er immer mehr in dir sichtbar wird. Jeden Tag, ein Tag etwas lebendiger werden bedeutet jeden Tag in meinem Charakter, in meinem Wesen Jesus ähnlicher werden. Zu dem werden, zu dem verwandelt werden, für das ich bestimmt bin. Und zwar ein makelloses Ebenbild Gottes. Wie eine Raupe im Kokon. Bis wir zu dem werden, wozu wir bestimmt sind. Dieses Schmetterling, dieses Ebenbild Gottes. Leben bedeutet, an dem Leben Gottes teilzuhaben. Leben bedeutet, an dem Leben Gottes teilzuhaben. Er ist das Leben. Es bedeutet, an ihm teilzuhaben. Das bedeutet, in seiner Gnade gefestigt zu werden. Dass mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln und mein Willen immer mehr dem Gutdünken Gottes entspricht. Zu dem verändert wird. Damit unser Leben lebendiger wird, damit Jesus in unserem Leben Raum bekommt, müssen wir die Dinge, die destruktiv sind, die zerstörerisch wirken, ausräumen aus unserem Leben, Platz schaffen. Alles, was Jesus verdrängt, was Jesus den Raum und Platz nimmt, muss raus. Das ist wie bei einer neuen Kollektion von Kleidern. Alles muss raus, vielleicht kennt ihr das an einem Schaufenster, und alles muss raus, damit Neues reinkommen kann. Alles, was zerstörerisch wirkt, alles, was Gott den Raum nimmt, muss raus, damit er reinkommen kann. Leben bedeutet, am Leben Gottes teilzuhaben, ihm ähnlicher zu werden. Nicht nur in unserem Wesen, sondern auch in unserem Handeln. So zu werden wie Jesus, ein Gottesknecht, der bereit ist, diese gute Botschaft all den Menschen zu bringen, die dieses Leben noch nicht haben. Der dritte Aspekt, der Lebenssinn. Lebenssinn ist das Ziel unseres Lebens. Und das Ziel unseres Lebens, das ist die innere Zufriedenheit. Und diese innere Zufriedenheit, die haben wir dann, wenn Gott in unserem Leben ans Ziel kommt. Er hat dich auf ihn hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in ihm. So hat es Augustinus ausgedrückt. Wir sind auf Gott hingeschaffen und wir finden Ruhe erst in ihm. Unser Lebensziel ist nicht, unser Lebenssinn ist nicht, uns selbst zu finden, sondern unser Lebenssinn ist, ihn zu finden. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat mal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und er meint damit, wir werden uns selbst, wenn wir uns auf das Gegenüber einlassen. Und das ewige, lebendige Gegenüber von uns, das ist Gott. Wenn wir unser Lebenssinn haben möchten, brauchen wir unsere fünf Sinne. Mit unseren fünf Sinnen können wir uns auf das Gegenüber einlassen, auf Gott einlassen, uns mit Gott in Beziehung setzen, mit ihm in Verbindung treten. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir das geben, wonach sich dein Herz im tiefsten wirklich sehnt. So heißt es im Psalm 37. Ich weiß, manchmal fühlt sich Leben nicht immer lebendig an. Ja, wir spüren manchmal unseren Zerbruch in unserem Leben, unsere Gebrochenheit. Und spätestens im Angesicht des Todes wird uns Angst und Bange. Durch Jesu Tod und Auferstehung können wir auch Leidensphasen in unserem Leben überstehen. Nur ganz kurz ein paar Hinweise. Wenn wir unser Leben auch als Gabe Gottes annehmen, dann können wir auch das Leid in unserem Leben als Gabe Gottes annehmen. Wenn wir um einen Geber wissen, dann sehen wir nicht unbedingt den Sinn im Leiden, aber wir können wissen, dass es einen Sinn gibt, weil ein Geber dahinter ist. Und Jesus hat versprochen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch das Leid in unserem Leben, zum Besten dient. Wir wissen nicht unbedingt wozu, aber wir können es annehmen. Im Leiden können wir Jesus ähnlicher werden. Ich sage nicht, dass Gott uns Leiden schickt, um ihm ähnlich zu werden, aber wir können tatsächlich im Leiden ihm ähnlicher werden. Genauso wie Jesus das ganze Leid ertragen hat, können wir ihm ähnlicher werden auf diesem Weg. Und Ungerechtigkeit, Heimatlosigkeit, Widerstände und sogar fremde Schuld auch ertragen und aushalten. Weil wir wissen, auch unser Herr und Erlöser Jesus hat das erlebt. Und Jesus, Gott ist mit ihm ans Ziel gekommen und er wird auch mit uns ans Ziel kommen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leid hat nicht das letzte Wort, sondern es wird eine Auferstehung geben. Jesus hat den Tod besiegt und dadurch hat alles Sterbliche und alles Gebrechliche in uns auch besiegt und wir werden es mit ihm überwinden, wenn wir auferstehen in der Ewigkeit. Wir können dem Leid auch einen Sinn geben, indem wir der Liebe Gottes nachspüren. Gott, der in seiner großen Liebe zu dir bereit war, all das Leid dieser Welt zu tragen, seinen Rücken hinzuhalten, um das Leid mitzutragen. Wenn du Schmerzen spürst, Leid spürst, dann spürst du einen kleinen Anteil an dem Schmerz, den Jesus gespürt hat. Und du spürst auch einen kleinen Anteil der Liebe Gottes, weil er freiwillig diesen Schmerz auf sich genommen hat. Für dich und für mich. Aus lauter Liebe. Je größer der Schmerz ist, den wir zu tragen haben, desto größer kann unser Nachempfinden sein für die Liebe Gottes. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich der Sinn des Leidens ist, aber wir können dem Leid einen Sinn geben, indem wir der Liebe Gottes nachspüren. Zum Thema Leid und Schmerz könnte man noch viel mehr sagen und auch noch viel Trösterliches sagen als im Wort Gottes. Das war jetzt nur so ein kleiner Einschub. Heute geht es darum, ums Leben und lebendiger zu werden. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, wenn du das wirklich glaubst. Wenn du sagst, ja, ich glaube das, dann nimm dein Leben, wie es ist, und mit dem, was du hast, als Gabe Gottes an. Frag nicht, was hat mir das Leben zu bieten, sondern wie viel Gott jetzt in dem, wo ich gerade drin bin, mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, sich durch mich verwirklichen. Wenn du sagst, ja, ich glaube das, dann lass dein Leben lebendiger werden. Räume alles Destruktive, Zerstörerische aus deinem Leben aus und gib Jesus mehr Platz, mehr Raum, mehr Zeit in deinem Leben. Wenn du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ergreif den Sinn des Lebens, indem du deine Sinne nach Gott ausrichtest. Kontakt zu ihm suchst, im Alltag ihn überall suchst. Erst an ihm wirst du Mensch zum wahren Ich. Glaubst du, dass Jesus das Leben und die Auferstehung ist? Wir nehmen uns jetzt eine Zeit der Stille, wo jeder ganz persönlich vor Gott treten kann, innerlich. Und sich überlegen kann, will ich das wirklich glauben? Und was hat das für eine Konsequenz in meinem Leben? Ich schließe diese Stille mit einem Gebet ab. Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben. Und mit dir können wir auch auferstehen und leben. Herr, ich will das glauben. Hilf du meinem Unglauben. Ich will es immer mehr glauben. Ich will das Leben als Gabe annehmen. Ich will, dass du immer mehr sichtbar wirst in meinem Leben. Und ich will schauen, wozu du mich berufen hast, wie du dich durch mich verwirklichen willst. Ich will diese Zufriedenheit erlangen. Hilf du mir, hilf du uns, Herr. Hilf uns, alles auszuräumen, was uns daran hindert, dir ganz zu vertrauen, deinem Wort zu vertrauen, in allen Facetten, auch in den unangenehmen Dingen. Herr, hier bin ich. Nimm du mich und send du mich. Amen.